herzlich willkommen bei Old and Gold, dem Generationen-Podcast mit Lisa. Hier werden SeniorInnen zu den wichtigen und weniger wichtigen Lebensfragen interviewt. Denn ihre Geschichten sind Gold wert. Viel Spaß!
Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Old and Gold. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Doris Gray. Doris hat viele Jahre als Professorin für Frauen- und Gender Studies gelehrt und engagiert sich heute bei den Omas gegen Rechts für Vielfalt und Menschenrechte. Ich habe sie vor einigen Wochen besucht und mit ihr über ihr sehr bewegtes Leben, über Rückgrat, Feminismus und Dankbarkeit gesprochen. Ich muss sagen, die Offenheit, mit der Doris über ihre Geschichte spricht, hat mich sehr gerührt, an manchen Stellen auch zu Tränen, und ich bin unglaublich dankbar, dass sie ihre Geschichte und ihre Perspektiven geteilt hat. In dieser Folge steckt so viel drin und ich hoffe, ihr könnt etwas für euch mitnehmen und habt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen bei Old and Gold. Ich freue mich sehr, dass ich dich hier heute besuchen darf. Ich wurde schon sehr herzlich mit Kuchen und Tee empfangen. Vielen Dank dafür. Stell dich doch gerne einmal kurz vor.
Okay, mein Name ist Doris Gray. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt am Main, bin als junge Frau aus Deutschland weg, war dann 40 Jahre lang in verschiedenen Ländern, 20 Jahre insgesamt in Amerika, 10 Jahre in Kenia, 10 Jahre in Marokko und 2 Jahre in Südafrika, und bin dann, nachdem ich in Rente gegangen bin, nach 40 Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen.
Wie alt warst du, als du das erste Mal auf Reisen gegangen bist?
Das war 1980. Wie alt war ich denn? 25 oder so.
Und hattest du schon den Plan, so lange weg zu sein? Oder war das was, wo du gesagt hast, ich starte jetzt hier erstmal durch und weiß gar nicht, wann ich wiederkomme? Oder?
Na, ich wollte schon weg aus Deutschland. Ich wollte weg aus Deutschland. Und eigentlich war der Plan, dass ich nicht wieder zurückkomme.
Und du hast so im Vorgespräch gesagt, dass dir damals noch gar nicht bewusst war, warum du eigentlich weg wolltest.
Mhm.
Und dass du das eigentlich erst nach deiner Rückkehr nach Deutschland die Frage für dich beantworten konntest. Möchtest du darüber sprechen, was die Antwort war?
Ja, als wir Kinder waren, wir hatten keine Verwandten. Und wenn wir gefragt haben, warum haben wir denn keine Großeltern, keine Tanten, keine Onkel, keine Cousins, kein Nichts auf der Seite meines Vaters, dann war immer eisiges Schweigen. Und das hat mir immer so ein Unwohlsein verursacht. Und als ich geheiratet habe, mein Mann war schwarzer Amerikaner, hat mein Vater mir als Hochzeitsgeschenk einen Brief geschrieben und gesagt, er wünscht sich, dass ich nie Kinder bekomme. Und da war ich so schockiert und wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Und eines Tages, mein Vater war schon alt und krank, lag im Bett, waren da plötzlich Bilder an der Wand. Und dann habe ich gesagt, Papa, wer sind denn diese Leute? Und dann sagt er, meine Eltern. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit denen passiert? Und dann sagt er, ich bin Jude. Und deswegen haben wir keine Verwandten. Und dann habe ich gesagt, Papa, wieso hast du uns das denn nie gesagt? Und dann hat er gesagt, ich habe auch Angst vor euch gehabt. Es haben uns alle gehasst. Es wollten uns die Leute nur vernichten. Und ich wusste ja nicht, wie ihr mit euren Freundinnen oder Freunden so seid, wie ihr dann zu mir steht, wenn ihr das wisst. Und dann habe ich verstanden, warum ich aus Deutschland weg wollte. Weil unser Vater, deutsch wie er war, aber von klein auf immer beigebracht hat, ihr dürft nie jemandem vertrauen. Ihr dürft niemandem vertrauen und ihr dürft nie irgendeiner Autorität gehorchen. Und das als Deutscher. Also es war schon immer sehr schwierig, mit sowas aufzuwachsen. Und er hat immer erzählt, ihr müsst euch diese Kontonummer merken, da ist ein Konto in Amerika. Wenn wir mal eine Herzoperation brauchen, dann gehen wir nach Amerika. Und wir Kinder immer gesagt haben, Papa, was gibt's denn für eine Operation, die es nur in Amerika gibt? Deutschland ist ein hochzivilisiertes Land. Wieso gibt's diese Operation nur in Amerika? Und dann hat er immer nur gesagt, glaubt mir das, diese Operation gibt es nur in Amerika. Und das beschreibt so ein bisschen die Atmosphäre, in der wir groß geworden sind. Und dieses Unbehagen, was in unserer Familie herrschte, dass wir nie wirklich unseren Vater verstanden haben, der war immer so distanziert und hat mit uns die verrücktesten Überlebenstrainings gemacht, wo wir überhaupt nicht verstanden haben, was das eigentlich sollte.
Ah, echt zum Beispiel?
Wir sind im Winter in die Alpen gefahren und sind mit dem Skilift hoch. Und dann hat er gesagt, jetzt schnallt die Ski ab und wir laufen zu Fuß weiter über den Pass. Und meine Schwester und ich mit dem kleinen Mädchen mit den Skiern auf dem Rücken haben uns in Schnee geworfen und gesagt, wir können nicht mehr. Und er uns geprügelt hat und sagt, ihr müsst da jetzt über den Berg drüber. Und der war kein gewalttätiger Mensch. Und wir haben auch gesagt, was soll denn, Papa, wir sind im Urlaub. Sollen wir, nein, dass ihr müsst wissen, wie man dann in einer Situation so mit den Skiern auf dem Rücken über die Berge kommt. Solche Sachen hat er mit uns gemacht. Und unsere Mutter hat nie was gesagt. Die war auch nie gewalttätig. Und ich dann immer gedacht habe, Mama, warum sagst du denn jetzt nicht mal, das reicht? Aber die wusste ja genau, warum mein Vater das macht. Also das war halt dann immer so eine ganz besondere Stimmung bei uns zu Hause, würde ich mal sagen. Und ich dann halt auch das von meinem Vater unbewusst übernommen habe, dieses Unwohlsein in Deutschland. Und deswegen nehme ich an, dass ich weggegangen bin.
Und also ich habe jetzt ganz viele Fragen dazu. Das ist natürlich eine ja, sehr emotionale Geschichte. Zum einen die Frage, wie du mit der Antwort deines Vaters oder ja mit den Antworten, die du für dich gefunden hast, umgegangen bist. Also was hat das mit dir gemacht und was hat das auch mit der Beziehung zu deinem Vater gemacht?
Also zwei Sachen. Einmal dachte unser Vater, dass seine Familie, die ist nach Holland gegangen und er dachte, die sind alle weg und haben ihn zurückgelassen. Und ich habe dann Forschung angestellt, bis ich dann irgendwann mal nach Yad Vashem kam, also dem Holocaust der Gedenkstätte in Jerusalem, und habe dann die Namen mal alle geguckt und gesehen, dass sie alle umgekommen sind in Auschwitz. Und habe dann meinem Vater gesagt, Papa, dich hat niemand alleine gelassen. Du bist der einzige Überlebende. Und das wusste er auch nicht. Er dachte immer, seine Familie ist weg und ist nach Amerika gekommen und er musste sich irgendwie durchkämpfen. Und dann, wie gesagt, diese Distanz, die immer da war zwischen uns Kindern und unserem Vater, die ist sowas wie weggeschmolzen. Und es hat mir so leid getan, dass wir unseren Vater immer für ein bisschen verrückt gehalten haben und gesagt, der Papa, der spinnt sowieso. Und es hat mir so, so leid getan. Und erst als erwachsene Frau ich zum ersten Mal meinen Vater wirklich in den Arm genommen habe und gesagt, Papa, wir haben dich schon immer geliebt und werden dich immer lieben und du hättest vor uns nie Angst haben dürfen oder sollen. Also das war ein völlig anderes Verhältnis zu unserem Vater. Und dann hat er gesagt, na wenn die alle tot sind, ich hätte ja doch auch gerne eine Familie. Und dann habe ich immer weiter gesucht und habe dann irgendwo eine Cousine in Amerika gefunden. Und die hat dann meinem Vater auch geschrieben und hatte Fotoalben und so und hat es meinem Vater geschickt. Und dann sagte er, ich habe ja doch auch eine Familie. Weil sie konnten sich nie unterhalten, weil mein Vater kein Englisch sprach und die Frau kein Deutsch sprach. Aber ich glaube, das ist so eine Geschichte mit all den schrecklichen Sachen, die mein Vater erlebt hat. Ist er wirklich als glücklicher Mensch gestorben?
Meinst du, die Situation, die ihr da auch hattet, diese Aussprache, hat auch dazu beigetragen?
Ja, total. Also all das, was diese Distanz vorher verursacht hat, das ist ja, war über Nacht weg. Und dass wir wirklich verstanden haben, warum er gemacht hat, was er gemacht hat. Und dass er das auf sich genommen hat von seinen Kindern, naja, wie soll ich sagen, manchmal belächelt zu werden, sein Papa, du spinnst oder so. Dass er das alles auf sich genommen hat, weil er wollte, dass uns nichts passiert. Und ich dann auch verstanden habe, warum er zur Hochzeit gesagt hat, ich will nicht, dass du Kinder kriegst. Weil er sagt, das Jude sein konnte man manchmal noch irgendwie verstecken, das Schwarzsein kann man nicht verstecken. Und wer weiß, wie die Dinge sich drehen in der Welt und du deine Kinder nicht beschützen kannst. Also auch das, wo ich so böse war, als ich dachte, wie kann man sowas zur Hochzeit als Hochzeitsgeschenk geben, ich hundertprozentig verstanden habe, warum er das damals uns geschrieben hat. Und jetzt, um mal einen großen Bogen zu spannen, ich bin ja bei den Omas gegen rechts. Wir hatten mal so eine Reihe von Zusammenkünften, wo jeder aus seiner Vergangenheit erzählt hat. Und eigentlich haben alle Frauen damit angefangen, ich bin die Tochter eines Täters. Was ich auch schon unglaublich beeindruckend fand. Und als ich dann an die Reihe kam, habe ich gesagt, ich bin nicht die Tochter von einem Täter. Und das war dann für viele von den Omas auch eine schwierige Situation.
Ja, glaube ich.
Weil man begegnet ja keinen Juden, deutschen Juden. Also mal, vielleicht mal, aber die meisten sind eben weg. Und wenn man Juden in Deutschland begegnet, sind es Israelis oder Amerikaner oder sie kommen irgendwo anders her. Aber dass es heute noch so Menschen gibt wie mich, das ist selten.
Und wie seid ihr damit umgegangen in der Gruppe?
Wir waren alle sehr, sehr berührt, weil sie gemerkt haben, ja, man kann nicht davon ausgehen, nur weil du alt und deutsch bist, bist du das Kind von einem Täter. Es gibt tatsächlich auch, und es gibt sicherlich, na viele nicht, aber es gibt so Leute wie mich, die sprechen halt nicht drüber. Aber man geht immer davon aus, ich weiß schon, was du für einen Hintergrund hast. Und wenn man nicht fragt, denkt man, ich weiß, was du für einen Hintergrund hast. Und die Wirklichkeit ist ein komplett anderer Hintergrund. Also was man daraus auch lernt, auch als alter Mensch, muss man wirklich vorsichtig sein, wenn man neuen Menschen begegnet und nicht von vornherein denken, ich weiß schon so ungefähr, was du für eine Geschichte hast. Weil es wirklich eine ganz andere sein kann.
Ja, ja, also ich muss sagen, die Geschichte rührt mich gerade sehr. Danke auf jeden Fall fürs Teilen. Ich finde es jetzt ein bisschen schwer, die Brücke zu schlagen, aber du hast die Brücke schon ein bisschen aufgebaut zu Omas gegen Rechts. Vielleicht machen wir mit dem Thema weiter. Das heißt, war das auch ein Grund, warum du bei Omas gegen Rechts angefangen hast, dich zu engagieren? Du hast vorhin erzählt, als du aus dem Ausland wiedergekommen bist, war dir sofort klar, du möchtest irgendwas machen. War das auch ein Grund?
Also ich würde sagen, es gibt zwei Gründe. Einmal eben dieser ganz persönliche Grund, dass mein Vater sich im Grabe rumdrehen würde, meine Mutter auch, wenn sie sehen würde, was jetzt hier in Deutschland passiert. Also, und ich denke, das bin ich meinen Eltern schuldig, dass ich mich jetzt mit aller Kraft dafür einsetze, dass das, was die durchgemacht haben, wirklich niemandem wieder hier in diesem Land passiert. Das ist der persönliche Grund. Und der mehr, sagen wir mal, gesellschaftspolitische Grund ist, dass ich eben viel in Ländern gelebt habe, die autoritäre Regierungen haben. Und ich weiß, wie schlimm das für eine Gesellschaft ist, wenn die Bürger Angst vor der Polizei haben, Angst vor der Regierung haben, wenn kein Vertrauen da ist, dass eine Regierung im Sinne, wie soll ich sagen, Wohlbefinden der Bevölkerung arbeitet, sondern hauptsächlich korrupt und in die eigene Tasche, was das mit dem Klima in der Gesellschaft macht. Wenn dieses Vertrauen zwischen Regierung und Bürgern oder Polizei und Bürgern, wenn da Angst ist, verbreitet sich diese Angst auch im Umgang untereinander. Und das ist kein schönes gesellschaftliches Klima. Und deswegen, wenn ich so populistische oder autoritäre Parolen höre, ob die jetzt von der AfD oder links- oder rechtsextremistisch, denke ich, ich weiß, was passiert, wenn die Demokratie anfängt zu wackeln. Ich habe in Südafrika unter der Apartheid gelebt, in Kenia autoritäres System, Monarchie in Marokko. Ich weiß, wie diese autoritären Systeme funktionieren. Und das will ich hier in Deutschland nicht. Und wenn Leute so naiv sind und denken, sowas kann hier nicht passieren, das kann hier auch passieren. Und das ist der andere Grund, warum ich mich so engagiere.
Und was gibt dir das auch? Also du gibst natürlich sehr viel Zeit und Energie da rein, aber was ziehst du da raus?
Wie soll ich sagen? Man fühlt sich schon gut über sich selbst, wenn man, sagen wir mal, sagt, ich lasse mich nicht einschüchtern und ich möchte Rückgrat zeigen. Und es gibt viele andere Menschen, die genauso empfinden wie ich. Also diese Gemeinschaft, wir haben so viele unterschiedliche Meinungen bei den Omas und berufliche Hintergründe und persönliche Hintergründe. Wir haben wirklich nicht viel so gemeinsam. Wenn wir uns außerhalb der Omas begegnen würden, würden wir nicht befreundet sein. Aber so viele alte Frauen zu treffen, die so genauso beseelt sind von dem gleichen Anliegen, das gibt mir unheimlich viel. Und das gibt mir einfach auch Vertrauen. Dass es Menschen gibt, die, wenn es brenzlig wird, die Rückgrat haben und sich einsetzen. Also ja, das gibt mir ein gutes Gefühl.
Ja, also dass es die Omas gegen Rechts gibt, das gibt mir auch ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Ich finde es wirklich ganz toll. Vielleicht magst du noch ein bisschen mehr über deine Arbeit erzählen. Also wie läuft das ab? Wie oft
bist du da unterwegs? Trefft ihr euch? Was macht ihr so? Was sind da genau deine Aufgaben?
Ja, jeder macht das, wofür er am besten geeignet ist. Manche sind wirklich gerne auf der Straße und sprechen mit Passanten. Ich bin mehr so, wie soll ich sagen, vielleicht ist das mein wissenschaftlicher Hintergrund oder akademischer Hintergrund, mit diesen Briefe schreiben an Bundestagsabgeordnete, sich mit Bundestagsabgeordneten zu treffen, an dem AfD-Verbot zu arbeiten. Solche Sachen mache ich gerne. Wir treffen uns und organisieren und besprechen uns, wer macht was, und dann wird eingeteilt, ja, du machst das und du machst das. Aber es ist eben uns immer sehr wichtig, nach wie vor immer auf der Straße auch zu sein, dass die Leute einfach wissen, es gibt uns. Und wir auch oft das Gefühl haben, dass wir Menschen Mut machen. Vor allen Dingen, wenn wir auf dem Alexanderplatz sind hier in Berlin, wenn man Menschen mit Migrationshintergrund begegnet, die so oft so dankbar sind und sagen, schön, dass es euch Deutsche auch gibt. Und wenn wir dann sagen, es gibt aber ganz viele von uns, also das macht Menschen einfach auch Mut, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwas, wie man euch unterstützen kann? Also, weil ich natürlich ja totaler Fan von euch bin. Und gibt es irgendwas, wenn wir jetzt hier auch eine größere Hörerschaft haben, sage ich mal, wo du sagst, man kann euch unterstützen?
Also ich finde, jeder soll sich da einsetzen, wo er ist und was ihm wichtig ist. Also es gibt vielleicht viele, die sagen, das mit rechts ist natürlich ein Thema, aber Klima ist ein noch größeres Thema. Dann würde ich sofort sagen, ja, dann mach was fürs Klima. Du musst jetzt keine Omas gegen rechts werden, dann mach da was. Aber jeder soll mal in sich reinhören und gucken, was kann ich denn tun? Was und wo? Und was immer das dann auch ist, das dann auch tun.
Also so grundsätzliches Engagement, sagst du das?
Genau, dass jeder irgendwie Rückgrat zeigt und sagt, ich engagiere mich irgendwo, in irgendeiner Weise. In irgendeiner Weise.
Wie nimmst du so die jüngeren Generationen wahr? Also sagst du, da passiert schon ganz viel, oder würdest du dir wünschen, dass da noch mehr passiert? Wie ist so deine Wahrnehmung dazu?
Ich glaube, dass wir noch viel zu lethargisch sind und denken, es ist alles nicht so schlimm. Aber wenn es dann mal schlimm wird, dann ist es zu spät. Wie gesagt, ich habe in vielen afrikanischen Ländern gelebt. Ich weiß auch, was Armut ist. Und uns geht's hier sowas von gut, dass man erstens, finde ich, nicht ein bisschen mehr Dankbarkeit zeigt und auch sagt, man kann auch leben und den Gürtel ein bisschen enger schneiden. Das geht auch. Davon geht die Welt nicht zugrunde. Und Solidarität zu zeigen und Solidarität zu demonstrieren und sagen, wenn jetzt eine Wirtschaftskrise ist, dann steckt man eben mal ein bisschen zurück. Das ist alles eigentlich wirklich kein Problem.
Ja, zum Thema Gürtel etwas enger schneiden. Du hast in einem Interview, was ich gelesen habe, mal gesagt, dass ältere Generationen grundsätzlich eher weniger Luxus brauchen, oder irgendwie so ist es formuliert. Was würdest du denn sagen, ist heute Luxus für dich? Wie würdest du denn Luxus definieren?
Für mich ist Zeit Luxus. Zeit zu haben, Zeit, mich mit Menschen zu treffen, Zeit, spazieren zu gehen, Zeit, schwimmen zu gehen. Totaler Luxus ist die Gesundheitsversorgung. Also das kann ich überhaupt gar nicht beschreiben, wie dankbar ich für das Gesundheitssystem, marode wie es auch ist. Aber im Vergleich, was ich sonst erlebt habe in der Welt, ist das unglaublich. Das soziale Netz, was besteht, ist ein totaler Luxus. Die Freiheit. Ich kann mich hier als Frau bewegen, wie ich will. Ich kann sagen, was ich will. Ja, dieses Gefühl, ich bin hier zu Hause, ich kann mich frei bewegen. Das ist, finde ich, der totale Luxus. Mhm. Und ob ich ein Auto habe, was ich keins habe, das ist mir völlig egal. Also, wer eins hat und es sich leisten kann, ist schön. Wir haben keins, ist auch gut.
Ja, aber da sagst du wahre Worte. Also ich glaube, dass das Thema Zeit und Gesundheit, das ist, glaube ich, würde ich es auch sagen, der wahre Luxus.
Ja. Und auch mal bereit sein, ein bisschen was abzugeben. Wirklich. Wir haben genug zum Teilen. Davon wird uns die Butter vom Brot nicht weggenommen.
Woran denkst du, liegt das, dass manchen Menschen das so schwerfällt? Außer vielleicht an unserem politischen System, dem Kapitalismus, der uns verklickert, dass wir immer mehr haben müssen.
Richtig. Ja, ich glaube, wir sind zu atomisiert in der Gesellschaft. Es geht zu sehr um mich und mein Wohlbefinden. Aber dass mein Wohlbefinden nie wirklich gut sein kann, solange es anderen schlecht geht, das bedenken wir oft nicht. Man denkt, aber wenn es wenn ich mich noch mehr um mich kümmere, dann wird es mir irgendwie immer besser gehen. Und das ist, glaube ich, ein Fehlschluss. Es geht dir letztendlich immer nur besser im Verbund mit anderen und in der Solidarität mit anderen. Sonst kann man sich therapieren und Yoga machen und auf den Kopf stellen und meditieren. Es wird nicht besser, wenn man sich immer nur auf sich selbst konzentriert. Wir sind gesellschaftliche Wesen. Wir sind keine, wie soll ich sagen, Atome, die so allein durch die Gegend schwirren.
Ja.
Und einfach dankbar zu sein. Jetzt, wo ich alt bin, denke ich, ich bin eigentlich immer nur jeden Tag dankbar. Wie gut es mir geht. Wir haben Krieg 2000 Kilometer von hier entfernt. Oder wie weit, ich weiß nicht, wie weit die Ukraine ist. Jedenfalls nicht weit von uns entfernt ist Krieg. Und ich lebe hier in meinem schönen Garten und mit meinen Blümchen. Man kann nur dankbar sein und sich dafür einsetzen, dass es der Krieg dort aufhört oder in anderen Ländern. Dass man wirklich weiß, es würde uns allen besser gehen, wenn es anderen Menschen auch besser ginge.
Du hast dich gerade selber als alt bezeichnet.
Ja.
Seit wann empfindest du das so?
Na, seit ich aufgehört habe zu arbeiten. Wenn man arbeitet, ist man so im Trubel drin, da denkt man, ich bin alt oder jung, da bist du eben, was du gerade bist. Mhm. Und jetzt bin ich alt, also es geht alles ein bisschen langsamer. Ich habe wirklich viel Zeit zu nachdenken, das ist auch ein Luxus. Mal einfach zu sagen, da denke ich jetzt mal eine halbe Stunde drüber nach.
Woran denkst du dann so?
An meine Kinder, an deren Generation, an deren, ja, eure Generation. Ich denke zum Beispiel an so Sachen wie so das Leben im Allgemeinen, sagen wir mal, das Unglück passiert immer. Aber zum Glücklichsein muss man sich entscheiden. Und das ist Arbeit. Das passiert nicht von alleine. Und da muss man jeden Tag auch dran arbeiten, dass es ein schöner Tag wird, dass es ein froher Tag wird, dass man gute Beziehungen hat. Ja, über solche Sachen denke ich nach.
Hast du Tipps aus deiner, ja, aus deinem etwas längeren Leben als das, was ich jetzt führe bisher, wie man gute Beziehungen aufbaut? Und da rede ich nicht nur von Liebesbeziehungen, sondern von allen möglichen Beziehungen.
Das ist jetzt bestimmt nichts, was du hören willst. Ich weiß, weil ich das von meinen Kindern weiß. Man muss Kompromisse machen. Ja, ich finde es toll, dass Frauen eurer Generation so selbstermächtigt sind und so selbstsicher sind. Und ihr wisst, was ihr wollt und ihr wisst vor allen Dingen, was ihr nicht wollt. Aber das macht es eben auch sehr schwierig, in eine Beziehung zu sein. Weil, wie soll ich sagen, ich würde mal sagen, viele Männer diese Entwicklung nicht durchgemacht haben. Und deswegen eine Beziehung auf Augenhöhe immer noch sehr schwierig ist. Und man sich irgendwann dann überlegen muss, mache ich jetzt diese Kompromisse oder bleibe ich allein? Und ich für mich, aber das ist wirklich eine Generationsfrage, ich würde sagen, ich mache die Kompromisse und bleibe nicht alleine. Ich habe ja wieder geheiratet, nachdem mein Mann gestorben ist. Aber ich kann jede junge Frau verstehen, die sagt, das mache ich nicht. Diesen Kompromiss mache ich nicht. Und dann denke ich, wir müssen einfach neue Formen von Familie finden. Also dieses ein Männlein, ein Weiblein oder zwei Männlein oder zwei Weiblein, das ist vielleicht nicht das, was zukunftsträchtig ist. Wir müssen einfach offen sein über ganz neue Lebensformen, wie wir zusammenleben, in welcher Konstellation, wie wir zusammen Kinder großziehen. Das muss nicht Papa, Mama, Kind sein. Das gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und dazu den Mut zu haben und zu sagen, das probiere ich jetzt mal aus. Das gibt es zwar noch nicht und das wird von der Gesellschaft vielleicht auch nicht anerkannt, aber das probiere ich jetzt mal.
Ja, dazu braucht man Mut. Das ist ja auch so eine Sache, die ich jetzt durch Old and Gold natürlich auch versuche ein bisschen zu fördern, dieses, dass Generationen wieder näher zusammenrücken und man könnte ja auch wieder dahin kommen, dass auch Großeltern noch mehr wieder daran beteiligt sind, Kinder großzuziehen, ein Beispiel, ne? Oder grundsätzlich, dass Alt und Jung vielleicht auch wieder mehr zusammenwohnen, ne? Dass man irgendwie auch in einer WG beispielsweise solche Sachen. Und ich glaube, wenn man da neue Konzepte ausprobiert, das könnte schon für alle Beteiligten eine große Bereicherung sein.
Auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel keine Enkel, aber ich könnte mir das vorstellen in einer so eine Art Wohngemeinschaft, wo dann Kinder sind und die Mütter und Väter und was weiß ich müssen arbeiten und ich habe ja Zeit. Also ja, solche, genau solche Sachen meine ich. Auch Multigenerationszusammenleben.
Wie hast du das in den Ländern mitbekommen, in denen du gelebt hast? Wie sind die so mit den Generationen umgegangen, mit den verschiedenen Generationen?
Also in Kenia und in Marokko sind die Großeltern im Haus. Also das fängt jetzt so ganz langsam erst an, dass die auch so Seniorenheime haben. Aber im Prinzip sind die zu Hause. Und das wird, von, wenn ich mit meinen Studierenden gesprochen habe, wenn ich gefragt habe, wer ist denn so eure liebste Person, war das immer die Oma. Manchmal auch der Opa, aber eigentlich, es war immer die Generation. Und wenn ich gefragt habe, warum, dann, naja, die sitzen halt da und die haben Zeit und denen kann ich alles erzählen und die schimpfen nicht immer. Und aber es ist natürlich anstrengend, einen alten, kranken vielleicht Menschen im Haus zu haben. Das ist schon auch anstrengend. Aber das habe ich zum Beispiel in Kenia und Marokko immer als sehr schön empfunden, dass die Alten nicht so einfach abgeschoben werden. Und dann habe ich mit meinen Studierenden in Marokko oft so eine Übung gemacht und habe gesagt, interviewt mal eure Großmütter und fragt, was die in der Zeit der Unabhängigkeitskämpfe gegen Frankreich gemacht haben. Und die meisten Studierenden waren völlig schockiert rauszufinden, dass ihre alte Oma, die immer nur zu Hause sitzt und Brot backt, dass die Waffenträgerin war, dass die gekämpft haben, dass die Informationen weitergeleitet haben. Wie viele von deren Mütter ganz aktiv am Unabhängigkeitskampf involviert waren. Das hat ihnen eine völlig neue Perspektive auf ihre Großmutter oder auf ihre Großeltern gegeben. Und die sagen, die haben da nie drüber geredet. Und wir dachten immer, die hat eben ihr ganzes Leben lang Brot gebacken und kam gar nicht auf die Idee, was das für mutige Menschen damals waren.
Ja, ich wünschte auch, dass ich damals, meine Omi ist gestorben, da war ich 18, glaube ich. Mhm. Und ich muss sagen, da war mein Horizont noch ein ganz anderer. Und ich wünschte mir manchmal, ich wäre damals schon auf die Idee gekommen, ihr ein paar mehr Fragen zu stellen und auch anders hinzuhören. Also wir hatten die tollsten Gespräche, aber eben ja über bestimmte Themen haben wir dann halt nicht gesprochen, weil sie natürlich auch nicht die Fragen von mir gehört hat und dann wahrscheinlich nicht mit mir drüber gesprochen hat, aber da wünsche ich mir manchmal so, jetzt nochmal mit ihr zusammensitzen und ihr nochmal so ein paar Fragen stellen, auch zu ihrer Vergangenheit, wie du sagst.
Ja.
Und wie sie aufgewachsen ist. Und ja, naja, die Zeit braucht man leider nicht zurückgedreht.
Nee.
Aber
deswegen ist das ja so toll, was du machst, weil das, du dokumentierst ja diese Generation, für die sich viele eigentlich nicht mehr interessieren.
Ja. Ja, ich finde das unglaublich wichtig und bereichernd, muss ich schon sagen, die Geschichten und gerade Geschichten, wie du sie jetzt erzählt hast, ne? Das ist, glaube ich, für viele einfach unglaublich bewegend, das dann auch nochmal zu hören von jemandem, der da so nah dran ist.
Ja.
Und ja, ich möchte jetzt trotzdem noch mal ein bisschen mehr über deine Karriere, sage ich mal, erfahren. Ich habe mir notiert, du hast Frauen- und Gender Studies studiert, das ist richtig.
Mhm, ja.
Und da vielleicht die erste Frage, wie du dazu gekommen bist, was hat dich dazu animiert, das zu studieren?
Ja, eigentlich ganz gar nichts Politisches oder Ideologisches. Ich war ja lange Auslandskorrespondentin für die dpa in Kenia. Und da war es eben so, dass mir der Zugang zu den Frauen sehr einfach war und ich lange nicht gemerkt habe, dass die Frauen und Männer so separat existieren und dass die Männer gar keinen Zugang haben zu dem, was unter Frauen so passiert. Und dass das so reiche Leben war. Und ich dann eben viele Artikel auch so geschrieben habe über Frauen. Und nur mal nochmal als Lebensform, zum Beispiel gibt es in manchen ethnischen Gruppen in Kenia schon immer Heirat zwischen Frauen, weil das ganz verständlich ist, dass wenn eine Frau entweder keine Kinder kriegen kann oder der Mann ist gestorben oder sie ist geschieden, dass sie dann mit einer anderen Frau zusammenzieht und dass die gemeinsam Kinder großziehen. Und das ist ganz normal, das haben die britischen Kolonialherren natürlich abgeschafft, diese gleichgeschlechtliche Ehe. Aber das gab's historisch schon immer. Solche Sachen zum Beispiel. Und dann, als wir dann von Kenia nach Amerika gezogen sind, brauchte die dpa niemanden in Florida. Und dann bin ich eigentlich so aus Zufall Wissenschaftlerin geworden, weil da eben drei Unis waren Und dann dachte ich, mein Mann war Wissenschaftler, dann werde ich eben auch Wissenschaftler und dann können wir beide an der Uni arbeiten. Und dann sind wir dann beide an die Uni in Marokko gegangen.
Und wie fandst du deinen Studiengang? Was hat dir der so beigebracht?
Also eigentlich jetzt auch rückblickend kritisch würde ich sagen, Frauenrecht im Islam war mein Hauptfachgebiet. Aber dass wir uns zu sehr auf Frauen fokussiert haben und die Männer gedacht haben, das wird schon irgendwie mit denen. Und das ist eben nicht so gewesen. Und wenn man die Männer nicht von Anfang an mit einbezieht, wird aus diesem Projekt Feminismus nichts und Gleichberechtigung nicht. Und es ist mir vor allen Dingen in Marokko aufgefallen, weil eben da sehr viele Männer in meinen Kursen waren, die ganz ehrlich gesagt haben, was haben wir denn von dieser Gleichberechtigung? Warum sollen wir das denn unterstützen? Was bringt mir als Mann denn das? Und ich habe wirklich verstanden, das ist eine ernsthafte Frage. Warum sollen die ihre Privilegien aufgeben, wenn sie gar nicht wissen, was der Gewinn da für sie ist? Und dass man diese ganzen Feminismus und Gleichberechtigung wirklich als kollektives Projekt sieht und nicht eine Gruppe, die muss zwar aufholen, das stimmt schon, aber letztendlich ist das ein Gemeinschaftsprojekt. Und wenn die Männer nicht mitmachen, wird auch aus diesem ganzen Feminismus nichts.
Da gebe ich dir recht. Meine Frage, was hast du denen geantwortet, wenn die gesagt haben, warum soll ich hier mitmachen bei dem Thema Gleichberechtigung? Was hast du denen geantwortet?
Dass ihr Leben um so vieles reicher wird, wenn sie in ihren Ehefrauen eine Partnerin und Freundin und Seelenverwandte sehen, anstelle einer Putzfrau, Mutter ihrer Kinder, Sex, Objekt. Dass das letztendlich ja wirklich gar nicht befriedigend ist. Dass der Gewinn an persönlicher Entfaltung, wenn man in seiner Frau eine richtige, gleichberechtigte Gefährtin erlebt, dass das einen ganz anderen Sinn und Freude für das Leben bringt.
Und haben die das verstanden?
Sehr abstrakt, weil sie sagen, sie sehen es ja nicht, sie sehen es nicht in der Gesellschaft. Also jetzt, das ist jetzt ein bisschen drastisch, aber ich habe das im Unterricht in meinen Kursen angesprochen und gesagt, Thema Sex. Du kannst natürlich rein, raus, die Frau liegt da, du hast deinen Spaß, drehst dich rum und das war's. Aber frag doch mal deine Freundin, was sie gerne hätte, was ihr Spaß machen würde, was ihr gefällt. Und dann erzählt mir mal hinterher, welches Erlebnis besser war. Also das ist doch gar kein Vergleich. Probiert's doch mal.
Und gab es welche, die das probiert haben?
Naja, Sex außerhalb der Ehe ist ja verboten. Sind ja, leben ja alle in totaler Keuschheit. Aber es kamen auch schon manchmal Männer zu mir ins Büro, die gesagt haben, wow, das war ja wirklich ganz anders.
Mhm. Und du hast gesagt, Männer sollte man bei dem ganzen Thema mit einbeziehen. Ich muss sagen, das fällt mir manchmal schwer, also auch in meinem Alltag.
Mhm.
Weil ich mir so denke, ich möchte hier nicht auch noch die Entwicklungsarbeit für die Männer machen.
Richtig.
Die sind jetzt dran, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich verstehe natürlich deinen Punkt absolut. Mhm. Und wenn wir die nicht mit auf die Reise nehmen, dann wird das ganze Thema schwierig. Aber was würdest du sagen, wäre so dein Ansatz, die Männer mit einzubeziehen, ohne vielleicht auch wieder in diese Rolle als Frau zu fallen, der Lehrerin oder dieses mütterliche, ich bringe dir jetzt etwas bei, was hast du da Ideen?
Also es muss schon eine gewisse Bereitschaft da sein. Und ich würde mal sagen, Männer in meinem Alter habe ich auch keine. Weswegen, also manche Oma-Gruppen haben ja auch Opas dabei. Und manche Oma-Gruppen sagen, ja, die Männer können gerne zu unseren Aktionen kommen, aber wenn wir unsere internen Treffen haben, dann möchten wir keine Männer dabei haben, weil in unserer Generation ist das automatisch, das dauert 5 Minuten und dann übernehmen die Männer das und wir sitzen alle wieder nur da und sagen, ach ja, wirklich so? Es muss schon eine gewisse Bereitschaft da sein, das ist wichtig. Und ich verstehe, was du sagst, dass du jetzt nicht die Entwicklungshelferin für Männer mit Gleichberechtigungsproblemen hast, aber es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne das.
Mhm.
Ja. Aber ich würde sagen, im Privaten würde ich mich dafür einsetzen. Im Berufsleben hätte ich überhaupt keine Geduld mehr. Das will ich nicht mehr, das brauche ich nicht. Ich brauche niemanden, der mir was erklärt. Wenn ich was wissen will, kann ich fragen. Ich habe ja einen Mund.
Aber auch zum Thema Feminismus, also mir fällt das wirklich schwer, auch mittlerweile diese Geduld aufzubringen.
Richtig.
In Gespräche zu gehen. Und also ich finde es wichtig, dass man es macht. Ich möchte auch nicht zu einer Person werden, die sich davor verschließt, weil ich bin absolut deiner Meinung, man muss die Leute, Männer, mit auf die Reise nehmen. Aber manchmal habe ich da keine Geduld.
Nee, das verstehe ich. Und im Berufsleben, ich habe auch, wie soll ich sagen, ich habe mir sehr männliche Verhaltensweisen in meinem Berufsleben angewöhnt. Und wenn dann so ein Mann irgendwas erklärt hat, habe ich mich einfach hingesetzt und meine Arbeit gemacht und dann mal, bist du fertig? Okay. No was? Ich bin ja beschäftigt hier. Wenn man quasi mit der eigenen, das eigene Verhalten widerspiegelt, dann werden viele Männer plötzlich wach. Ja, wieso? Du hörst gar nicht zu, wenn ich rede. Ja, hat ja mit dem, was ich hier mache, gar nichts zu tun. Also, wenn es dann mal zum Thema geht, höre ich wieder zu.
Mhm.
Die sind sich gar nicht bewusst, in dieser immer dominierenden Rolle sein zu wollen. Und wenn man das einfach mal auflaufen lässt und ich sage, das will ich jetzt nicht, dass du so redest oder okay, gut, red ruhig weiter, ich mache jetzt hier meine Sache.
Also wir können auch jetzt zur Abschlussfrage kommen.
Ja, gerne.
Wir sprechen nämlich ja jetzt schon auch schon ein bisschen länger. Ich stelle immer die gleiche Abschlussfrage. Was möchtest du der jüngeren Generation mit auf den Weg geben?
Dass sie sich schneller entscheiden, ein glückliches Leben zu führen.
Und da kriege ich direkt in die Haut. Willst du dazu noch was sagen oder möchtest du das einfach so stehen lassen?
Na, was ich damit meine ist, ihr arbeitet viel und ihr habt Rechnungen zu bezahlen und ihr habt Stress im Beruf und Stress mit privaten Beziehungen. Das ist auch alles wichtig und so, aber sich einfach mal Zeit zu nehmen und zu sagen, ich möchte jetzt einfach schöne Momente entweder alleine oder mit jemandem anderen erleben. Und dafür nehme ich mir jetzt die Zeit.
Schön, das werde ich berücksichtigen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für das wirklich, wirklich tolle Gespräch. Danke, dass du so viel mit mir, mit uns geteilt hast. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Vielen Dank.
Ich auch. Das ist ein wunderbares Projekt, was du da hast.
Dankeschön.
Das war Old and Gold, der Generationen-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Webseite www.oldandgold.de. Ihr kennt aufgeschlossene SeniorInnen, die Lust haben, über ihre Geschichte, Erinnerungen und das Leben zu sprechen? Dann schreibt uns an hallo@oldandgold-podcast.de.